Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem momentan nicht ganz wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi B. und der Tobi W. Hallo, Tobi B.
Hallo, der nicht ganz wöchentliche Podcast.
Ja,
das gefällt mir.
Ich will nicht unehrlich sein. Und hallo, Tobi W.
Hallo.
Grüße alle. Wie geht's denn so in Zülpich?
Wunderbar geht's in Zülpich.
Ja, das ist ja überschwänglich wie meistens. Und was macht Mainz so?
Steht noch, ist gar nicht mehr mal so kalt. Ich habe langsam die Hoffnung, dass es jetzt Richtung Ende Februar ein bisschen frühlingshafter wird. Ich hoffe es einfach. Also es ist Hoffnung, ne? Kein Wissen. Aber es wäre ganz schön, wenn langsam mal irgendwie die ganze klirrende Kälte fortweichen würde und dass wir dann alle mal ein bisschen, ist draußen wärmer haben können.
Ja, dafür ist ja jetzt dann bald Fasenacht. Da werden ja dann die Geister des Winters vertrieben, ne? Oder wozu war das gut?
Ein dreifaches Hello.
Auf keinen Fall.
Nein.
Sehr gut, danke, Tobi. Genau, aber viele...
Und wehe, du spielst jetzt einen Tusch.
Nein, das geht nicht. Kannst du nicht Hello sagen und dann einen Tusch kriegen. Also das können wir nicht machen.
Das sieht doch so.
Da kommen wir in die Hölle.
Sind der Phil und ich einer Meinung, ganz
offen. Auf jeden Fall. Das ist ebenso selten wie schön. Ich genieße das sehr. Jedenfalls, genau, bei uns ist auch so, wir sind auch gerade hier bei so 7, 8 Grad oder sowas. Ich weiß nicht, ob es föhnt. Jedenfalls ist es relativ warm. Aber kann mir schon vorstellen, dass es nochmal hässlich wird. Es ist sogar noch ein bisschen hell. Aber vielleicht ist auch heute nicht so spät wie sonst um diese Zeit. Und deshalb ist es hell. Das muss man dann später nochmal rausfinden, wenn man das im Archiv nachguckt und nochmal genau recherchiert, was eigentlich jetzt hier für eine Tageszeit ist. 17.21 Uhr übrigens. Folge 110 haben wir heute, Freunde. Da kann man gar nicht feiern, aber ist trotzdem eine coole Zahl irgendwie. Der Arbeitstitel ist Polizeifolge. Hat jemand geschrieben, E-Pod 110, Polizeifolge, Klammer auf, okay, ist ein Arbeitstitel. Aber witzig, Klammer zu.
Mal gucken, ob sie jetzt immer noch so heißt, lieber Zuhörer, wenn du sie jetzt gerade gefunden hast, im Podcatcher. Ja. Aber wir arbeiten momentan mit der Polizeifolge.
Vielleicht kriegen wir noch was Griffigeres hin irgendwie. Wir können ja mal gleich uns in die Themen stürzen. Und da ist uns doch jetzt letzte Woche gerade so eine richtige WTF-Information über den Weg laufen. Denn Max Günther hat jetzt nach 3 von 13 Rennen der aktuellen Saison sein Cockpit abgeben müssen an Felipe Nasser. Und alle so, was? Tobi, wie geht's dir dabei? Was zum Teufel ist da passiert?
Für uns war das ja vollkommen überraschend, ne?
Ja.
Also Max Günther war offenbar eingeweiht, da wurde später eine Pressemitteilung verschickt. Er wusste wohl von Anfang an, dass er sich diese Saison mit einem anderen Fahrer teilen würde.
Aber das waren jetzt nur 3 Rennen.
Aber es waren halt nur 3 Rennen und da können wir gleich nochmal drüber reden. Also ich habe die Meinung, dass es vorher wohl anders kommuniziert geworden wäre, wenn das wohl festgestanden hätte.
Naja, professionellerweise hätte man das anders kommunizieren müssen, ja.
Ja, ja. Aber es ist, auf der anderen Seite ist es wieder Dragon, ne? Und professionelle Kommunikation, das ist was. Also wer sich da mal ein bisschen in den sozialen Netzwerken umguckt, was Dragon da so fabriziert, das ist jetzt nicht ganz so das Grüne vom Ei, ne?
Alles anders. Das Grüne vom Ei, genau. Das ist ja wieder die andere Seite vom Bier.
Ja,
ja. Da steckt der Teufel im Brunnen, oder wie das heißt.
Und jetzt haben wir das Formel-E-Debüt von Felipe Nasr. Das ist ganz wichtig, dass man den ganz besonders ausspricht,
ja.
Weil wir haben ja auch noch Felipe Massa und jetzt ist Felipe Nasr noch dabei. Das macht's wieder so kompliziert für alle Kommentatösen in dieser Welt.
Oh Mann,
das
stimmt.
Für Podcaster. Also jetzt fahren wie damals in der Formel 1. Felipe Nasr kommt aus der Formel 1. 2015 und 16 ist er da unter anderem für Sauber gefahren. Und ist damals gegen Felipe Massa angetreten, seines Zeichens Williams-Pilot. Und Felipe Nasr trifft jetzt auf Felipe Massa aus dem gleichen Land, beide Brasilianer, mal wieder in der Formel E zusammen. So.
Ja, das ist also der nicht, wie es werden konnte.
Ja, also denk dir noch einen anderen Namen aus, Jung. Meine Güte, heirate mal und nimm einen anderen Namen an oder so.
Genau, Schmidt oder so.
Wir haben Probleme damit.
Felipe Schmidt.
Ja, meine Güte. Der war jedenfalls ist schon in Marokko damals vor Ort, ne, Tobi, zum Rookie-Test. Da gab es aber ultra lange Vertragsverhandlungen offenbar, ganz dubios irgendwie, keiner weiß, was passiert ist. Er stand ursprünglich auf der Teilnehmerliste, wurde dann ganz flott wieder davon gelöscht nach 2 Minuten, weil eben der Vertrag noch nicht fix und fest stand. Dann war er vor Ort in Marrakesch, ist dann aber zum Rookie-Test, sollte er eigentlich starten, ist aber keine einzige Runde gefahren, weil es sich eben so hinzog. Und jetzt auf einmal Vollzeitvertrag in der Formel E, Debüt in Mexiko, fährt den Rest der Saison, so wie es scheint. Max Günther könnte einmalig vielleicht in Rom zurückkehren, weil NASA fährt auch noch IMSA WeatherTech Sports Car Championship in den USA. In Long Beach ist da ein Rennen, was sich mit dem Rom-E-Prix überschneidet. Im April ist das. Aber sonst scheint es doch so, als würde NASA jetzt den Rest der Saison bei Dragon im Auto mit der Startnummer 6, also dem Auto von Max Günther, fahren. Hm. Was halten wir davon?
Nein, Tobi. Ich nicht.
Tja, was halte ich davon? Das ist eine sehr gute Frage.
Rück dich diplomatisch.
Okay, ich, dazu muss man vielleicht auch noch den einen oder anderen Hintergrund kennen. Nasr ist damals bei Sauber gefahren in der Formel 1, hat dann aber, obwohl er deutlich besser als Marcus Ericsson war, sein Cockpit verloren. Ericsson wurde weiter beschäftigt. Hatte damals einen guten Sponsor mit an der Hand, die Banco do Brasil, die auch auf den Seitenkästen des Saubers groß mit dem gelben Logo geworben hat. Gerüchten zufolge unterstützt die Nasr immer noch, könnte also möglicherweise neuer Sponsor bei Dragon werden, auf dem Auto auftauchen. Wie gesagt, das sind allerdings nur Gerüchte, da ist noch nichts offiziell kommuniziert worden und auch noch nicht ganz klar. Werden wir vielleicht kommende Woche schon sehen. Was halte ich sonst davon? Gar nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Max Günther ist noch am, ich glaube, die News kam, glaube ich, am Dienstag. Max Günther ist noch am Wochenende auf einer Voest-Alpine-Veranstaltung gewesen und hat da das offizielle Gentoo-Car, das Voest-Alpine zur Verfügung gestellt bekommt, um für die Europameisterschaft zu werben, die ja im Rahmen der Saison ausgetragen wird. Und sagt, hat da noch im Endeffekt die Werbetrommel mitgerührt und ich glaube, der gute Kollege Erich von uns hat ihn auch noch interviewt und da war sehr, sehr wenig davon zu hören, dass beim nächsten Rennen in Mexiko schon gar nicht mehr dabei ist. Ist natürlich, Max Günther ist natürlich sehr professionell, sage ich mal. Das ist ja uns auch in der Vergangenheit schon aufgefallen, als wir ihn beispielsweise zu den Gerüchten um Jerome D'Ambrosio befragt hatten, der ja laut Medienberichten beim Berlin-E-Prix 2018 schon vor der Ablösung stand und für den Günther hätte fahren sollen. Wie gesagt, Günther verhält sich da immer sehr diplomatisch, halt ganz und ganz Profi und lässt sich kein negatives Wort über seinen Arbeitgeber, über sein Team entlocken. Deshalb, ich weiß nicht, ob tatsächlich das alles so für voll nehmen kann, dass er tatsächlich sich darüber im Klaren war, dass er die Saison sich mit einem anderen Fahrer teilen muss und vor allen Dingen, dass das schon nach 3 Rennen zu diesem Fahrerwechsel kommt. Auf Nasr bin ich mal gespannt. Der hat ja in der Formel 1 schon gezeigt, dass er schnell ist. Der hat dann anschließend GT, nicht GT, er hat anschließend Prototypen gefahren, genau, Sportwagen. In der IMSA WeatherTech Sportscar Series hat er auch den Meistertitel im Jahr 2018 bei den Prototypen abgeräumt. An und für sich ein schneller Mann, der allerdings unseren Informationen zufolge noch nicht einen einzigen Meter in einem Formel-E-Renner gefahren ist. Dragon ist ja bislang nicht so erfolgreich gewesen, stehen mit 2 Punkten dann doch am Ende der Teamrangliste und dann jetzt einen komplett neuen Fahrer reinzusetzen, der auch keine Erfahrung bis zum Rennen in Mexiko sammeln kann, weiß ich jetzt nicht, ob das die erfolgsversprechende Möglichkeit ist, die das Team hat. Muss man abwarten, glaube ich.
Darf ich mal Max Günther kurz zitieren aus dem Interview mit Erich? Das ist noch nicht veröffentlicht, weiß ich auch noch nicht, ob das überhaupt passiert, aber ich habe eben das Transkript gerade mal hier offen gemacht.
Sehr gut.
Da fragt Erich Richtung Porsche, die suchen ja immer noch einen zweiten Fahrer, Neil Gianni steht schon fest, gibt's da Kontakt? Und Günther sagt, nein, ich habe keinen Kontakt zu Porsche. Und dann, ich bin bei Dragon glücklich und sehe dort aktuell meine Zukunft. Nächste Frage, wie findest du die Idee der Europameisterschaft? Er sagt, coole Sache. Die European Racers sind ein großer Anreiz und das ist vergleichbar mit dem Grand Slam im Tennis. Ich freue mich sehr darauf. Und das ist ein Interview vom, ich glaube, Freitag letzter Woche, oder? Also 4 Tage, 5 Tage maximal vor dieser Ankündigung von Dragon. Ich möchte jetzt niemandem bei Dragon was unterstellen. Vielleicht war es so. Ich lasse mich gern vom Gegenteil belehren, dass es wirklich vom Anfang der Saison feststand. Aber gemessen an den Aussagen scheint es mir doch so, als käme es wohl auch überraschend oder als wäre es nicht ganz so klipp und klar gewesen vom Anfang der Saison an, wie es dann doch jetzt im Nachhinein kommuniziert wurde. Und ich meine, Günther, der hat richtig gute Ergebnisse eingefahren, ne? Der ist leider noch ohne Punkte geblieben, aber zuletzt in Santiago P7 im Qualifying, guter Weg in die Punkte oder war auf einem guten Weg in die Punkte, ist dann ausgefallen wegen der Technik, wo dann die Elektronik den Geist aufgegeben hatte nach der ersten Phase im Rennen. Lopez ist am Ende auch nur 9. geworden, also der war mindestens auf Augenhöhe. Und in einigen Situationen wäre Günther vielleicht sogar noch besser dran gewesen als Pechito Lopez, sein Teamkollege. Und ich frage mich jetzt eben, wo die Reise hingeht für ihn, ne? Das ist, natürlich ist das die harte Realität des Motorsports. So, das ist das Haifischbecken Formel 1, was man kennt. Aber es ist, langsam spürt man in der Formel E vielleicht auch so erste Anzeichen davon. Günther hat damals die Formel 2 aufgegeben. Der ist ja 2018 noch Formel 2 gefahren, die zweite Bundesliga quasi vor dem Aufstieg in die Königsklasse Formel 1, hat das Saisonfinale in Abu Dhabi verpasst, damit er für die Formel E sich vorbereiten kann. Und jetzt ist er nach 3 Rennen in der Formel E schon wieder raus. Und ja, keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Der bleibt jetzt erstmal Simulator und Reserve und Ersatzfahrer. Aber das ist ganz sicher nicht das, wofür er in die Formel E damals gekommen ist. Naja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Es ist, na klar, eine tolle Geschichte. Das ist eben Realität des Motorsports, so muss man es leider sagen. Aber rein politisch verstehe ich den Zug von Teamchef Jay Penske nicht. Wirtschaftlich vielleicht, aber naja, politisch und aus Sinn ergibt der Zug für mich wirklich leider nicht.
Nee, wahrscheinlich ist es vor allem sportlich echt Banane. So gewinnst du wahrscheinlich gar nichts. Aber gut.
Zu behaupten.
Naja, so haben wir einen nächsten ehemaligen Formel-1-Fahrer, der in Mexiko seine Formel-E-Premiere feiert. Erinnerungen kommen hoch an Esteban Gutierrez, der damals auch aus der Formel 1 in die Formel E gekommen ist. Und zwar in Mexiko, wo ja das nächste Rennen bekanntlich ist. Tja, behalten wir also im Auge, was da passiert mit Günther und NASA. Fest steht jetzt jedenfalls, letzterer wird in Mexico City sein Formel-E-Debüt geben und voraussichtlich für den Rest des Formel-E-Jahres bei dem Team Dragon Racing bleiben und einzig und allein vielleicht in Rom aussetzen müssen, wo Günther dann einmalig zurückkommt, aber sonst NASA und Pechito Lopez all the way bis zum Saisonfinale in New York.
Tja, so kann's gehen. Dann lass uns doch das Thema an dieser Stelle beenden und mit einem ganz harten Bruch zu was ganz anderem kommen. Wir haben ja schon vor einer Weile mal darüber geredet, dass die Idee eines Nachtrennens in der Formel E im Raum stand. Und irgendwie ist die wieder aufgetaucht im Rahmen rund um den Diriyah E-Prix irgendwie, oder? Wir können mal kurz zusammenfassen, wie das entstanden ist und warum man das vielleicht wollen würde.
Ja, wie das entstanden ist, ist die gute Frage. Das Ziel, das dahinter steht, ist auf jeden Fall, dass in Diriyah mehr Spektakel geboten wird. Man erinnert sich vielleicht an die Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. Das Saisonfinale jedes Jahr findet ja auch bei Flutlicht statt. Das sind schon tolle Bilder. Die DTM hatte im vergangenen Jahr auch ein Nachtrennen in Misano. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Es soll halt sehr spektakulär sein. Der weitere Vorteil ist natürlich, dass das Rennen dann ein paar Stunden später stattfindet. Der Zeitunterschied zwischen Deutschland und Saudi-Arabien ist nun jetzt mal nicht ganz so groß, aber 13.05 Uhr, das war die Startzeit in dieser Saison, also 2018 war das Rennjahr, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die optimale Zeit, die man sich wünscht, um den Rennstart im Fernsehen zu zeigen. Dass man da vielleicht 4-5 Stunden weiter nach hinten gehen kann. Und wie gesagt, das sind mögliche Motivationen, die dahinter stehen. Damit passiert aber eine große Kehrtwende. Denn bislang ist es tatsächlich so gewesen, dass Nachtrennen kategorisch ausgeschlossen wurden. Und zwar wegen des Themas Energieverbrauch. Mhm. Die Strecke mit ihren knapp 2,5 Kilometern Länge muss ja dann im Endeffekt auch vollkommen beleuchtet werden und da verbraucht man sehr, sehr leistungsstarke Flutlichtstrahler und die fressen Energie und zwar nicht zu knapp für ein 45 Minuten langes Rennen. Und das spricht eigentlich komplett gegen den Grundgedanken, der hinter der Formel E steht, dass hier Nachhaltigkeit bis ins höchste mögliche Maß angewendet werden soll. Unter anderem wir erinnern uns an das Thema der Allwetterreifen, die Michelin liefert. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und da will man jetzt mehrere 1000 Kilowattstunden zur Beleuchtung einer Strecke verschwenden. Es wird ein bisschen damit schön geredet, dass der Energielieferant Enel den Strom aus nachhaltigen Energiequellen liefern soll, was auch immer das im Detail heißt. Aber wie gesagt, dennoch wird da massiv Energie verschwendet, muss man tatsächlich so sagen. Und das ist eigentlich... Es spricht Bände, dass es in Saudi-Arabien stattfinden soll. denn
sie sind nicht bekannt für Sparsamkeit.
Ja, genau. Zum einen das, zum anderen ich meine mich erinnern zu können, dass bekannt geworden ist, dass es in ganz Riad nicht eine einzige Ladesäule für E-Autos gab. Zu dem Zeitpunkt, als letztes Jahr das erste Rennen da durchgeführt wurde. Wie gesagt, das hat da mit der Etablierung von Elektromobilität in keinster Weise überhaupt irgendwas zu tun. Es geht da einzig und allein um finanzielle Interessen der Formel E und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen des Regimes in Saudi-Arabien. Da lege ich mich gerne jetzt mal in die Richtung fest. Und ich kann dem nichts Gutes abgewinnen, was man da plant und mehr. Kann, will ich dir so jetzt auch gar nicht sagen hier.
Aber es wäre doch cool, Tobi, ne Nachtrennen, hallo.
Ja, das ist aber auch echt der einzige Effekt.
Ja, genau.
Ja, also
es ist cool, dass die Black Eyed Peas da spielen. Das ist scheinbar alles, was für das Rennen in Saudi-Arabien zählt. Wir kommen jetzt gleich ja noch zu einem anderen Thema, bezogen auf den Berlin-Impris. Und wie gesagt, man geht ganz, ganz offensichtlich für das Rennen in Diriyah da komplett andere Wege, gegenteilige Wege sogar und scheißt gut gesagt, auf gut Deutsch gesagt, auf das, was man an anderen Orten gut macht. Einfach nur des Spektakels willen, der Öffentlichkeit, Wirksamkeit wegen.
Ja, das sehe ich auch so. Für mich schlägt das in eine ähnliche Kerbe wie diese Extreme Idee, die wir ja in der letzten Episode schon besprochen hatten, wo ich mir noch nicht so ganz sicher war, wie ich das finde. Im Nachhinein habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin komplett davon überzeugt, dass es eine total bescheuerte Idee ist, mit riesigen SUVs Offroad-Rennen in irgendwie so gefährdeten Gebieten abzuhalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie gefährdet sind. Das ist irgendwie, also für mich ist das kompletter Brainfuck. Vielleicht verstehe ich es auch nur nicht richtig. Das kann ja sein. Aber diese Idee von einem Nachtrennen, die man ja auch dann schnell wieder verworfen hatte, wieder aufzubringen und dann auch dieses Extreme E-Ding aufzubringen und zu promoten und geil zu finden, das sind schon so Sachen, die tatsächlich einfach dem widersprechen, was die Idee von der ganzen Formel-E-Geschichte immer gewesen ist und wofür wir sie auch immer gefeiert haben. Ja, und das stört mich schon sehr, muss ich sagen. Das ist ein bisschen strange. Ich weiß nicht, wen sie da bei Marketing und PR angestellt haben, der solche Ideen entwickelt hat und irgendwie die Leute, die ursprünglichen Ideen hatten, damit überstimmen konnte, aber der muss wieder weg. So geht das nicht.
Eine Sache, die man noch dazu sagen sollte, mit der Vorstellung der Idee ist zum ersten Mal auch ein konkreter Termin für den Saisonauftakt der 6. Formel-E-Saison, der ja dann in Diriyah stattfinden sollte, genannt worden. Das wäre der 6. und 7. Dezember. 6. und 7. Dezember deutet schon darauf hin, wie bereits in der Vergangenheit in Hongkong soll das Rennen als Doubleheader veranstaltet werden. Also zwei Rennen, eins höchstwahrscheinlich am Freitag, eins am Samstag. Das ist ja das Wochenende in den arabischen Ländern. Und da will man dann gleich zwei Rennen veranstalten, dem Vernehmen nach beide als Nachtrennen, also quasi dann direkt schon mal auf einmal doppelt so viel Energie verschwenden.
Crazy times. Tobi B. ist ganz still. Ich glaube, er würde sich das schön vorstellen, wie sie dann im Dunkeln fahren, oder? Reizt dich das irgendwie?
Nein, auch nicht wirklich. Also doch, ein Nachtrennen reizt natürlich, weil es einfach cool aussieht.
Ja, klar. Das schon. Das würde ich aber auch gar nicht abschreiben.
Aber ich muss Tobis Argumentation da wirklich nichts mehr hinzufügen. Ich meine, im Kern der Marke Formel E, da steht doch Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt und Effizienz und mit Ressourcen, die unsere Welt nur noch hat, möglichst sparsam umgehen. Und egal, ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder nicht, es ist halt einfach Energieverschwendung, eine Strecke zu beleuchten. Ich habe jetzt die Zahl aus Singapur vom Formel-1-Rennen nicht im Kopf, wie viele Kilowattstunden an Energie die da für speichern und dann auch raushauen über die großen Flutlichtmasten. Aber das ist bestimmt eine ganze Menge, die dabei drauf geht. Und Singapur ist natürlich jetzt ein bisschen länger als eine Formel-E-Strecke und ein bisschen länger als die Formel-E-Strecke in Saudi-Arabien sowieso. Aber es macht einfach aus Sicht der Werte, die die Formel-E vertritt, keinen wirklichen Sinn, eine Nachtrennen zu haben. Tja, so ist es halt.
Lass uns doch von einer, ich will nicht sagen beschissenen Idee, aber lass uns doch von einer beschissenen Idee zu einer besseren übergehen.
Eine kurze Sache noch. 3 Megawatt Strombedarf für Singapur.
Okay.
3 Megawattstunden meinst du? Wahrscheinlich.
Ja.
3 Megawattstunden.
Ja. Jetzt sagen wir mal, die Formel-E-Strecke ist halb so lang, sind es 1,5 Megawattstunden.
Und das Rennen ist ein bisschen kürzer, ist es immer noch eine Megawattstunde.
Naja, klingt nach wie vor nach einer bescheuerten Idee für mich. Es ist, wie Tobi schon, also wie alle Tobis in dieser Sendung schon gesagt haben, es ist einfach eine Frage, ich weiß es nicht, ist einfach komplett Banane, ganz bewusst diese Energie zu verschwenden, wo während man jahrelang gesagt hat, das wollen wir halt genau nicht machen.
Das ist es, das ganz bewusste Energieverbrauchen.
Ja.
Das ist ganz gut.
Das finde ich keine kluge Idee. Viel klügere Idee hatte Nico Rosberg kürzlich. Der ist ja in Sachen Elektromobilität mittlerweile immer mehr und mehr unterwegs. Ich schaue manchmal seine YouTube-Videos, einfach weil ich ihn als Typ auch mag. Und der ist ja auch im Rahmen des letzten Berlini-Prix schon sehr prominent aufgetreten, wo er mit dem Gen2-Auto über, ich habe vergessen, wie die Straße hieß, gefahren ist. Und auch
alle.
Über alle Straßen.
Er ist doch überall gefahren.
Über alle Straßen Berlins gefahren ist. Und auch auf der Strecke in Tempelhof ist er unterwegs gewesen, hat da quasi das erste Mal offiziell das Gen2-Auto ausgeführt und da auch eine Menge Spaß bei gehabt. Jemand, wer das noch nicht gesehen hat, kann ja mal auf YouTube danach schauen. Da gibt es da diese schönen Onboard-Videos und wie er immer dann mit dem Auto gekämpft hat, sich aber auch es nicht hat nehmen lassen, immer ans Limit zu gehen, statt einfach vorsichtig zu sein mit dem Teil, dass es irgendwie nur einmal gibt. Aber gut, ne, finde ich gut. Der ist jetzt losgezogen, hat sich gedacht, wir müssen da was machen und das ganze Ding mit der Veränderung, in der wir mittendrin stecken, positiver promoten und geht los mit einer Veranstaltung, die er Green Tech Festival nennt, die im Rahmen des Berlin E-Prix stattfinden soll im Mai. Und da geht es eben darum, den Change zu celebraten, sag ich mal. Ne? Celebrate Change, Veränderung feiern, eben all diese Veränderungen, in denen wir mittendrin stecken, positiv zu beleuchten und zu zeigen, den Menschen zu zeigen, was daran cool ist und warum das Spaß machen kann und gut ist. Und das, finde ich, klingt irgendwie nach einer besseren Idee, oder?
Besser als ein Nachtrennen in Saudi-Arabien, auf jeden Fall, na klar.
Das relativiert es aber krass.
Nee, Nico Rosberg, der ist ja nach seinem doch relativ spektakulären Formel-1-Abgang, der hat, ja, 2016 war das 2016, ja, ne? Ja, ja. Die Meisterschaft gewonnen, die Weltmeisterschaft und bei der Preisverleihung seines Weltmeisterschaftspokals hat er gesagt, Kinder, das war's, ich bin am Höhepunkt meiner Karriere, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ciao, ich bin raus, wir sehen uns auf der anderen Seite. Naja, und seitdem fährt er nicht mehr Rennauto. Also tatsächlich seine Fahrt beim Berlin E-Prix letztes Jahr war laut Eigenaussage das erste Mal, dass er wieder in ein Formelfahrzeug gefahren ist. Und seitdem habe ich ihn jetzt auch nichts mehr fahren sehen. Das heißt, er ist jetzt wirklich raus aus dem Rennsport und macht sich stattdessen als Unternehmer und als Investor. Ist unter anderem auch mit Gerüchte halber 0,2% an der Formel E beteiligt als Stakeholder. Das sind knapp 1,4 Millionen Euro, müssten das so ungefähr sein. Man hat natürlich keine konkreten Zahlen, aber man geht so davon aus, dass die Formel E ein Unternehmen von 700 Millionen an Wert ist und dann müssten das so 1,4 sein, die Rosberg da investiert hat. Der macht unter anderem auch was mit Flugtaxis in Singapur, in China und auch die Schweizer Bundesbahn ist da dran beteiligt an seinem Flugtaxi-Projekt. Das hat er bei Markus Lanz letzte Woche erzählt. Wer noch mal ein bisschen Zeit hat, kann da mal gerne reinschauen in die Sendung. Da war Nico Rosberg als Gast da. Und neben den ganzen Flugtaxis guckt er sich auch natürlich immer wieder die Formel E an. Einmal aus Investorperspektive und jetzt aber auch, wie Phil gerade schon richtig gesagt hat, aus neuer Eventperspektive. Der baut das ganze E-Village eigentlich um. Das E-Village heißt neuerdings Fanzone in diesem Jahr, die Fanzone. Und diese Fanzone, die wird jetzt zum Festivalgelände umfunktioniert. Immer noch auf dem Flughafen Tempelhof. Alle, die ein Ticket fürs Rennen haben, kommen kostenlos aufs Festivalgelände rauf natürlich. Und da geht's eben drum, Zukunftstechnologien auszustellen. Das Ganze nennt sich dann Green Tech Exhibition, die Green Tech Ausstellung. Und Rosberg ist da einer von drei Co-Foundern, wie man sie nennt. Schirmherr ist unser Bundesverkehrs- und Infrastrukturminister Andreas Scheuer und dieses Gespann leitet jetzt eben das Green Tech Exhibition Festival im Rahmen des Berlin E-Prix 2019. Bin gespannt, was dabei rauskommt und ob da unterm Dach vom Flughafen Flugtaxis umherdüsen.
Ja, unterm Dach vielleicht nicht.
Ja, aber so, ey, wie hier als Kameramann. Hier, wie wäre das denn? Also ein Kameramann setzt sich in ein Flugtaxi von Nico Rosberg und filmt dann das Rennen aus der Luftperspektive.
Ja, dass keine Drohnen eingesetzt werden bei der Formel E, das wundert mich ja ohnehin. Da kann man doch so viel machen. Das
haben sie schon wieder gemacht.
Ja, schon.
Das haben sie hier wieder schon gemacht.
Genau, aber es ist nicht standardmäßig so. Ne? Sie haben diese komische Seilkamera, die man ja seit 1982 irgendwie schon in Benutzung hat. Aber irgendwie mit Drohnen da interessante Sachen zu machen, ich meine, da gibt's ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Das haben sie noch nicht gemacht. Würde ich ganz spannend finden.
Ich glaube, also auch in Berlin gab's mal so Luftaufnahmen vor 2-3 Jahren oder sowas, wenn die dann über das ganze Tempelhofer, also die Drohnen haben dann die Heli-Aufnahmen simuliert quasi. Die war dann so groß wie so ein Autodach und dann ist das Ding abgehoben aus dem Infield von der Rennstrecke. Aber hast recht, so wirklich viel mit Drohnen wird bei der Formel E nicht gearbeitet. Naja.
Ja, dann müssen wir die Idee mal pitchen.
Festival.
Ja. Ich glaube, das ist eine ganz nette Idee. Und ich schätze seinen Drive an dieser Stelle. Ja, der geht das so positiv an und der hat ich will nicht sagen, er hat so viel Zeit, dass er sich da auch richtig austoben kann bei sowas, aber ich glaube, genau so ist es auch einfach. Der hat die finanziellen Mittel, der hat auch die Zeit und der hat auch da Bock drauf und deswegen kann er mit der Kraft, die da drin steckt und die auch seine Person irgendwie mitbringt und seine Bekanntheit mitbringt, kann da auch was bewegen und deswegen finde ich das sehr positiv, was er da macht und würde mich sehr freuen, wenn das wirklich ein Ding mit Hand und Fuß wird und eben dieses Celebrate Change auch tatsächlich irgendwie passiert, denn dass diese Veränderungen gerade hin zu elektrischer Mobilität, ob das jetzt Fahrzeuge sind, ob das Flugzeuge sind oder dergleichen mehr, das wird viel zu häufig, zumindest zur Zeit noch, negativ betrachtet und da ist viel Angst im Spiel vor etwas, was man nicht verstanden hat. Das aufzubrechen ist auf jeden Fall eine wichtige Mission und Leute wie er können da sicherlich was bewirken. Ich finde das gut.
Ich finde das auch gut und freue mich auf die Fanzone E-Village Green Tech Festival Gelände bei Nico Rosberg, from Nico Rosberg, to Nico Rosberg,
mit Nico Rosberg.
By Nico Rosberg, and together with Nico Rosberg. Das wird super.
Inspired by Allianz, glaube ich.
Presented by CBM im Niobium.
Ja.
Genau.
Powered by Mercedes-Benz.
EQ.
Oh Mann. Genau, wenn sie schon die Autos nicht verkaufen, dann sollen sie wenigstens irgendwas sponsern. Ist doch eine gute Idee. Wo wir gerade beim Freuen sind, wie sieht's denn aus? Sind noch 5 Tage bis zum Mexiko E-Prix.
Vorfreude!
Tobi ist heiß wie Frittenfett!
Ja!
Das ist echt eklig mit diesem Frittenfett, ne?
Frittenfett ist eigentlich ziemlich eklig, ja.
Super eklig.
Also da muss man mal drüber nachdenken, wie eklig das eigentlich ist, Frittenfett. Wenn du deine Pommes, oder, oh, pass auf, sagt ihr Pommes oder Fritten?
Ich sag Pommes.
Ich sag auch
Tobi?
Pommes.
Okay, gut, dann sind wir alle noch normale Menschen, gut. Wenn du die in einem Fastfood-Restaurant bestellst oder sowas, da willst du gar nicht wissen, wie heiß das Frittenfett vorher war und vor allem, was es vorher noch frittiert hat, das Frittenfett.
Ja, und wie lange schon und so, ne?
Ja,
da wollen wir lieber gar nicht hin in diese ganze thematische Ecke. Wir reden ja gerne mal über Essen, neben dem Wetter, aber jetzt lass uns doch lieber mal gucken, wie es in Mexiko aussehen könnte. Wie ist die Ausgangslage? Wie sieht die Strecke aus? Was ist der Zeitplan? Und. Wir müssen über so vieles reden. Und wir haben schon so viel Zeit im Kasten in dieser Sendung. Also jetzt mal los hier. Schön Buddha bei die Fische.
Pass auf. Das Autodromo, Hermanos Rodriguez ist, oder Rodriguez wahrscheinlich, weil es kein Portugiesisch ist, ist seit 2015 im Formel-E-Kalender und damit, Fun Fact am Rande, die älteste aktuell noch genutzte Formel-E-Strecke. Einzig Berlin ist länger dabei, da aber auf unterschiedlichen Kursen. Was?
Ja, das ist ein...
Leider falsch.
Wir hören deinen Einwand, aber kannst du das bitte erklären? Das ist ja gar nichts jetzt hier.
Na, nach meinem Gefühl ist Monaco älter. Die wurde zwar nicht jedes Jahr genutzt, sondern nur im Zweijahrestakt, aber...
Ja,
Monaco war schon in der Saison ernst dabei.
In der aktuell
verwendeten Fassung.
Ja, das habe ich jetzt nicht mitgezählt. Also
was
die
ist
älteste...
die Bewertungsgrundlage? Ist unklar.
Ja.
Richtig.
Ja, naja gut, ist jedenfalls eine Zeit dabei, Berlin ist länger da.
Jetzt ist es schon gar nicht mehr so fantastisch, och Mann.
Jetzt ist es schon gar nicht mehr so cool, Mann Tobi, ey.
Oh Mann,
für Paris
Beleid. Sich
weiter später gleichziehen im Laufe der Saison, die sind ganz genauso lange dabei. Oh, ja, Highlight.
Es gibt kein Highlight, oh nein.
Es gibt jetzt kein Highlight mehr. Highlight ist auf jeden Fall die Stadiondurchfahrt. Also beide Güte, das kennt man ja aus der Formel 1, ne? Die fährt da auch auf der gleichen Strecke. Bisschen längere Version, die Formel E kürzt einmal ab. Aber beide fahren dann durch ein ehemaliges Baseballstadion, das Foro Sol, wie es heißt. Und da sitzen dann ein paar tausend Zuschauer und jubeln den Fahrzeugen zu. Das wird richtig super. Da ist auch die Attack Zone im Stadion zwischen Kurve 8 und Kurve 9 auf der Innenbahn. Da sollten wir gleich auch nochmal drüber reden, ob das jetzt tatsächlich die idealste Position dazu ist.
Kann
insgesamt 17 Kurven, 2 Kilometer, bisschen mehr. Das ist eine Runde. Und jetzt reden wir über die Attack Zone.
Ja.
Tobi, ist die da gut so?
Das ist eine gute Frage. Denn die Formel E hat sich überlegt, mal wieder was Neues zu machen, mal wieder was anders zu machen, sage ich mal besser. Wir hatten ja jetzt 2 Rennen in Marrakesch natürlich und Santiago. Da war die Attack Zone auf der Außenseite einer Kurve, sodass die Fahrer, die sie aktivieren wollten, einen weiteren Bogen nehmen mussten, da Zeit verloren haben. Allerdings dann auch, ich sag mal, den Gegnern ordentlich aus dem Weg gehen konnten. Ein bisschen mehr Spektakel soll es jetzt in Mexiko geben. Da wird nämlich die Attack Zone in dieser engen Stadion-Sequenz platziert sein. Und zwar auf der Innenseite der Strecke zwischen den Kurven 8 und 9. Heißt, der Fahrer darf aus der Kurve 8 heraus nicht so schnell beschleunigen, sondern muss dann auf der Innenseite der Strecke bleiben, da den Attack-Mode aktivieren und dann die Kurve 9 von der Innenseite aus anfahren.
Was auch wieder, also du kommst aus einer Linkskurve, musst innen bleiben und du gehst auch wieder in eine Linkskurve. Ist also schon echt
richtig
aufwendig zu fahren dann, ne?
Genau, vor allen Dingen hat man möglicherweise da das ein oder andere Problem, wenn der Fahrer, der die Attack-Zone nutzen will, direkt von einem anderen Fahrer fährt, weil der vorne fahrende Pilot darf dann nicht so stark beschleunigen, im Gegensatz zu dem Piloten, der normal über die Strecke fährt und die Kurve richtig ausfährt. Und ich befürchte da schon, dass es das ein oder andere Problem, wenn nicht sogar einen Auffallunfall geben könnte, weil halt der hinten liegende Pilot gar nicht damit rechnet, dass der vor ihm fahrende gar nicht aufs Gas geht in der Ausgangskurve 8. Aber werden wir sehen.
Stellt es mir auch spannend vor. Aber warum die Attack Zone an dieser Stelle ist, wird komplett klar, wenn man sich mal anschaut, wie es aussieht dort in diesem Stadion. Das ist ja von drei Seiten durch Tribünen eingerahmt und wir kennen die Mexiko-Rennen. Da stehen und sitzen Tausende von Menschen, grölen und jubeln, das Ding da kocht und brodelt und genau mittendrin ist diese Attack Zone und das ganze Spektakel da wird natürlich dann lauthals begleitet von den Zuschauerinnen und Zuschauern und die haben natürlich da Spektakel vorprogrammiert.
Definitiv.
Also aus Zuschauersicht ist es eine kluge Entscheidung. Ob die Fahrer das jetzt so geil finden, müssen wir dann Lucas Di Grassi mal fragen. Mal sehen, was der meint. Also wenn man einen, das ist keine gute Idee, hören will, dann fragt man immer Lukas.
Vermutlich, ja.
So, ja, ist wie es ist. Und wann gucken wir jetzt Formel E nächstes Wochenende?
Ja, das wird spät auch, ne? Wir können ja mal, fangen wir an mit den Trainings, oder? Also erstes freies Training, 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr.
Das ist doch nicht so spät.
Nee, aber es wird ja im Laufe des Tages wird es ja später. Jetzt nach dem Aufstehen.
Philosophie mit Phil.
Ja, aber es ist meistens richtig. Ne? Also es ist weder schön noch lehrreich, aber es stimmt unter Umständen wenigstens. Wenigstens das. Ein bisschen Fakten brauchen wir in der Sendung auch. Kommt nochmal später dann. Dann zweites freies Training, 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Das sind die beiden Dinge, die kann man nur im Internet angucken. Dann 18.45 Uhr bis 19.50 Uhr, das Qualifying. Jetzt haben wir ein paar Rennen, Qualifyings nicht sehen können im TV. Das ist aber jetzt wieder soweit. Können wir auf Eurosport auch kostenlos sehen, das Qualifying, oder?
Richtig.
Toll. Da muss man nicht den Player haben, sondern kann das Qualifying live kostenlos sehen. Auf Eurosport wahrscheinlich eins dann, sonst müsste man ja bezahlen. Und dann kann man das Rennen gucken und zwar ab 23.03 Uhr bis 0 Uhr ungefähr. Das meinte ich mit spät. Das kann man auch auf Eurosport gucken im Fernsehen oder im Eurosport Player. Oder man kann natürlich den ZDF-Livestream anschauen. Da kann man sich ja immer schön entscheiden, welchen Kommentator man am coolsten findet. Und dann kann man also sich tatsächlich einfach aussuchen, wo man guckt. Ich glaube, der Seifert-Jan ist wieder dabei bei Eurosport, habe ich auf Twitter gelesen.
Richtig, Mondo.
Genau, wenn man den mal wieder hören möchte, dann muss man natürlich zu Eurosport gehen. Wenn man lieber dem Gary lauscht, dann muss man zum ZDF gehen. Und wenn man Jack hören möchte, dann muss man wahrscheinlich auf YouTube gucken.
Ja, oder einfach im Eurosport Player. Also der ist halt leider kostenpflichtig, aber da kann man stimmt, auch den englischen Kommentar anstellen.
Das stimmt, das ist ja da schwierig, ne? Du hast ja live hast du englischen. Ach, du kannst dann wählen, oder wie?
Inzwischen, ich glaube, diese Saison geht es wieder, ja.
Ja, ich also, meine, nämlich wäre so gewesen, dass live war immer der englische O-Ton und in den Real-Life-Dings, da haben sie dann den deutschen draufgelegt.
Das weiß ich nicht. Also live geht zumindest. Habe ich gelesen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich tatsächlich...
Na, macht ja nichts. Ich glaube, es sind ungefähr 12 Leute, die einen Eurosport-Player haben. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ja. Und eTrophy ist wieder unterwegs im Rahmenprogramm. Oh, ja. Die qualifizieren um 15.30 Uhr und ihr Rennen findet statt um 21 Uhr.
Und die kann man gucken über die Jaguar-Kanäle. YouTube, Facebook.
Genau. Und
YouTube. Oder über Rande.
Facebook.
Oder Rande. Über Rande.de. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Rande.de. Ja, weil Andrea Kaiser ja Sponsorin und Mentorin von Cecilia oder Celia Martin ist. Genau. Genau, und die hat da wohl das RAN-Sportfernsehen an Land gezogen.
Neues vom Sport. Und dann ist ja das, was wir hier unter Ausgangslage stehen haben, das ist ja natürlich das Beste überhaupt. Ne? Wir haben jetzt drei Rennen gehabt, wir haben drei verschiedene Sieger gehabt und die kamen aus drei verschiedenen Teams. Und es ist komplett unklar, wer jetzt in Mexiko das große Los ziehen und auf dem Podium landen wird, oder? Also da ist ja wirklich einfach ja nicht alles, aber ganz vieles ist irgendwie drin. Also dass HWA Platz 1 und 2 macht und dahinter Dragon kommt, ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Aber ansonsten gibt's einfach unfassbar viele Möglichkeiten, wie dieses Rennen ausgehen kann, oder?
Ey, es ist alles drin. Wenn es im Qualifying passt und theoretisch kann es jeder im Qualifying machen, dann kann jedes Team mindestens mal Top 5 oder Top 3 oder Top 1 Plätze einfahren. Also an der Spitze der Meisterschaft BMW und Mahindra und Virgin, drei Rennen, drei Sieger von drei verschiedenen Teams bisher, das waren die drei Rennställe. Aber DS und Audi und vielleicht auch Edams, wenn es eben im Qualifying passt, eventuell noch Jaguar, die haben ganz genauso gute Chancen. Es muss eben in der Qualifikation passen, das ist ein Thema, was in Santiago ganz wichtig war, mit einer dreckigen Strecke. Die in Qualifying Gruppe 1 fahren den Kurs sauber gewissermaßen und die Qualifying-Gruppen danach haben eine sauberere Strecke zur Verfügung und können damit entsprechend schneller fahren und mit mehr Grip und sowas, ne? Macht Sinn. Wenn man es jetzt im Qualifying auf eine gute Startposition schafft, ganz im Ernst, dann kann es jeder schaffen, ein sehr, sehr gutes Resultat einzufahren. Immer noch warten wir auf Rennsiege von Jean-Éric Vergne oder André Lotterer oder Daniel Abt oder Alex Sims. Das sind so die vier Fahrer, die ich jetzt mal so ins Kreuz nehmen würde, wenn ich...
Wenn die also Grassi das hört.
Nein.
Oh, oh, oh. Er schüttelt die Faust schon, während er auf seinem Rennrad sitzt auf Lanzarote.
Das stimmt. Oder halbnackend über den Strand rennt und surfen geht oder sowas. Audi war im Fitnesscamp auf Lanzarote am letzten Wochenende und dann... Wer ein paar halbnackte Männer sehen möchte, kann mal in der Audi-Galerie vorbeigucken oder so.
Ja.
Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, hier, die vier, vielleicht noch mit Lucas Di Grassi fünf Fahrer, die würde ich mir vormerken, die sind nämlich ganz sicher willend, auch mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Und beziehungsweise mal überhaupt ein Rennen zu gewinnen. André Lotterer hat ja noch gar keins gewonnen, meine ich, ne? Die waren in Reichweite und Alex Sims auch nicht. Die waren alle in Reichweite von einem Rennsieg und auf die würde ich mich tendenziell eher einschießen. Auch im Mittelfeld ist es natürlich super eng, da wird's auch richtig spannend mit Dragon, HWA, Jaguar, Venturi. Einzig Niro fällt meines Erachtens so ein bisschen hinten weg. Bisher haben die Ergebnisse noch nicht so gut gestimmt, aber auch das kann sich natürlich ändern. Meine Herren, die Ausgangslage ist wirklich bombastisch. Also wunderbar. Wer das Rennen verpasst, der ist selber schuld.
Ja, und wer auch selber schuld ist, ist derjenige oder sind diejenigen, die nicht an unserem Tippspiel teilnehmen, das wir auch wieder in dieser Saison haben. Unter kicktipp.de/formel-e findet ihr das den Link zur Tippliga, die wir auch in den letzten Jahren schon hatten und auch in dieser Saison natürlich fortführen. Würden uns, denke ich mal, alle freuen, wenn ihr euch da zahlreich beteiligen würdet. Auch diejenigen, die noch nicht dabei sind, können jetzt im Nachhinein noch einsteigen. Es ist noch nicht so, dass da vorne alles entschieden ist. Also mit ein paar guten Riechern kann man auch noch relativ weit nach vorne kommen, selbst wenn man jetzt nicht getippt hat. Ich guck mal gerade, wie viele Teilnehmer wir aktuell haben. Das hätte ich am besten vorbereitet, aber es sind doch tatsächlich schon 87 Teilnehmer, die auch alle schon mindestens einen Punkt in dieser Saison abgeräumt haben.
Das ist schon richtig groß mittlerweile.
Also ist die 100 ist schon voll. Eine ganze ordentlich.
Ja, aber Tobi, fürchtest du nicht um deine Führung in der Tippspieltabelle? Du hast dich ja jetzt zwei Wochen drauf ausruhen können, jetzt wird's nochmal spannend, oder?
Ja, das wird's auf jeden Fall. Und es kommen so viele verschiedene Fahrer für einen Sieg oder für ein gutes Ergebnis in Frage. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Glück. Und na klar, da kann im Endeffekt jeder könnte mich schlagen, wie gesagt.
Ja, aber auch auf die Gefahr, dass ich keine Antwort bekomme. Was glaubst denn du, wer könnte gewinnen? Jetzt kann ja, er natürlich irgendwas sagen und alle denken sich, boah, der Wirt, der hat uns verraten, wer gewinnt, den tippe ich jetzt. Und dann hat er das gar nicht ernst gemeint.
Ja, wie der Tobi schon sagt, das könnte fast jeder gewinnen. Ich glaube diesmal tatsächlich an Lucas Di Grassi.
Der hat ausreichend Wut im Bauch, um jetzt auch mal was zustande zu bekommen, oder?
Ja, und vor allem Mexiko liegt ihm, da ist auch schon ganz gut gefahren. Jerome D'Ambrosio sehe ich übrigens auch sehr weit vorne. Also die beiden sind für mich definitiv Podiumskandidaten. So,
reicht ja jetzt. So, jetzt reicht's auch. Ne? Ja. Gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, nicht, dass die Leute jetzt deine kompletten Tipps hier aufschreiben. Und am Ende habt ihr alle den Tagessieg und müsst ihn euch teilen, das will natürlich auch keiner. Ja, ansonsten.
Phil, was tippst du?
Ich tippe, jemand gewinnt und die anderen werden ab Zweiter die anderen Plätze belegen.
Okay.
Davon gehe ich mal aus. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir ähnliche Stärkenverhältnisse haben, wie wir die letzten Rennen hatten. Ne? Dass wir vorne viel BMW und Virgin sehen. Und aber ich bin mir auch sicher, wenn Audi es nicht verkackt im Qualifying, dass sie ganz vorne mitmischen und sich das auch nicht nehmen lassen werden, wenn sie vorne mitmischen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sag, es wird ein BMW oder ein Audi. Mehr kann ich nicht sagen.
Gut.
Und du, Tobi B?
Jean-Éric Vergne.
Ja, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee.
Wobei, nee, André Lotterer.
Ja, der Vergne fährt wieder wie in alten Zeiten, das wird nix. Nee.
Ja, Vergne fährt auch in die Qualifying Gruppe 1, Lotterer Gruppe 2.
Genau.
Ich sag André Lotterer.
Die Chancen besser. Wobei das mit dem Schmutz von Bäumen und so ist, glaube ich, in Mexiko nicht so schlimm. Wie zuletzt in Santiago, denn da war es aber auch schlimmer als überall sonst. Ganz so krass wird es, glaube ich, diesmal nicht.
Aber staubig.
Staubig wird es wahrscheinlich schon, aber ganz so übel in der ersten Gruppe zu fahren wie letztes Mal ist es hoffentlich nicht. Das wünscht man auch keinem Fahrer, denn das verzerrt ja auch dann nur die Ergebnisse ganz übel hässlich. Das will man ja auch nicht.
Übrigens findet am Sonntag nach dem E-Prix noch ein Testtag statt. Ne? Der letzte der drei In-Season-Testtage, die erlaubt sind. Laut Regelwerk 6 Testtage pro Saison. 3 davor haben wir schon vor der Saison absolviert. Jetzt hatten wir in Diriyah am Sonntag nach dem E-Prix einen. Wir hatten in Marrakesch am Sonntag nach dem E-Prix einen. Und Diriyah war am Samstag das Rennen, ne? Ja. Und jetzt am Sonntag nach dem Mexiko-Rennen auch nochmal ein Test. Da werden alle Teams wieder dran teilnehmen und dürfen Daten sammeln, wie sie wollen.
Gut, dann sage ich mal, biegen wir noch kurz ab in die Faktenecke und gucken mal, was Tobi für uns vorbereitet hat.
Der Formel E Fakt der Woche.
Der Axolotl, das ist dieser hässliche mexikanische Schwanzlurch.
Beleidige
dich. Der schwimmt bis zu 17 km/h schnell. Und würde man jetzt die Formel-E-Strecke fluten, dann bräuchte der pro Runde 7 Minuten 23. Also etwa 7,5 Runden bei Formel-E-Geschwindigkeit.
7,5 Runden bei Formel-E-Geschwindigkeit. Würde er schaffen dann?
Naja, während er eine Runde schwimmt, fahren die Formel-E-Autos 7,5
Runden. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ja. Manchmal fällt da gar schon in Pfennigstücken.
Ja. Fakt der Woche. Es gibt noch einen anderen absurden Fakt, den liest du aber in unserer Vorschau, die kommt am Mittwoch, mit einem ebenfalls mexikanischen Nationaltier.
Der ist richtig, richtig gut, ich hab's schon gelesen. Aber so ein Axolotl ist schon echt ein verrücktes Ding irgendwie, ne?
Sieht aus wie... Das ist schon echt hässlich, das Tier.
Ja.
Sieht aus. Und jetzt alle Axolotl-Besitzer, hey Tobi, das ist ein schönes Tier, da! Ja, nee, das ist einfach, also.
Es ist, ich sag mal, Kategorie faszinierend.
Kategorie faszinierend, das ist so ein bisschen Albino-mäßig, ne, wie so ein Feuersalamander, aber in Albino und unter Wasser. Und dann hat er so, naja, auf jeder Seite des Kopfes so 3 kleine Auswüchse, die aussehen wie so eine Koralle, die da so rauswächst.
Die gibt's aber auch rot, grau, ne?
Ja, anscheinend habe ich jetzt auch gerade gesehen, aber ich kenne ihn immer nur so in Albino-Weiß.
Das ist der leuzistische Axolotl.
Und wo ist da der Unterschied?
Na, der leuzistische ist der albino gefärbte, der hat aber keine roten Augen, sondern schwarze. Und der normale Axolotl, der ist, glaube ich, so grau, der sieht aus wie ein schwimmender Stein.
Das heißt, der ist nur albino gefärbt und keiner richtiger Albino.
Hm. Da stimmt doch was nicht. Ja, aber das Axolotl, ne, bedeutet in etwa Wassermonster, Atl und Axolotl, Wassermonster. Und das trifft es eigentlich ganz gut.
Das trifft ganz gut.
Genau, sieht aus wie so ein Clown. So sieht es aus.
Ja. Ja. Verrückt. Die können sich ja selber wieder, die können ja selber wieder aufbauen und sowas, ne? Das ist, also eigentlich ist das Axolotl oder der Axolotl ein krasses Tier. Mhm. Ich zitiere jetzt mal die Wikipedia-Seite des Axolotl. Da steht dann, Axolotl verfügen über die Fähigkeit, Gliedmaßen, Organe und sogar Teile des Gehirns und Herzens wiederherzustellen.
Ja, das ist richtig crazy.
What? Also dem kannst du einfach ein Bein abmontieren und dann schraubt er sich das automatisch oder wächst automatisch wieder nach.
Das ist ein bisschen, wie bei, ja, bisschen wie bei Deadpool.
Alternativ kannst du ihn auch nachmittags vors RTL-Programm setzen und das Gehirn wächst anschließend wieder nach.
Das ist gut, das passiert bei vielen Menschen nicht.
Burn!
Das war aber jetzt
gut. So sieht's aus.
Klingt nach Ausklagen, Leute.
Ja, Ausklagen, das heißt immer eine Sache, ne? Nochmal vorbeigucken auf patreon.com/epod. Da gibt's nämlich all das Zeug, was die coolen Kinder auf dem Schulhof hören, mit Pre- und Post-Show dran geblieben, also das, was sonst weggeschnipselt wird an den Episoden. Das, was wir vor den Sendungen besprechen und nach den Sendungen einfach nur noch, da wird einfach nur noch dumm Tüch gelabert, wie denn noch Deutsche sagt. Meine Güte, es ist immer ganz lustig. Also gerne mal vorbeigucken, mal anhören, mal ausprobieren. Wenn es nicht gefällt, wieder abschrauben, wie der Axolotl. Und dann
wächst wieder nach, ja, keine Angst.
Wächst wieder nach, keine Sorge. Mal vorbeigucken. patreon.com/epod.
Ja, er sagt immer ungefähr das Gleiche, aber es ist trotzdem jedes Mal erheiternd. Dann, ja, zack, bumm, ja. Sendung um. Da machen wir jetzt hier auch gleich die Bude zu. Und quatschen noch ein bisschen in der Postshow, ne? Wisst ja, wo ihr die kriegt.
Ja.
Ich sag danke Tobi und danke Tobi, danke Hörer. Wir sehen uns virtuell beim Rennen in Mexiko. Wir sind natürlich alle da und gucken das mit euch zusammen. Und die Woche drauf sprechen wir drüber, wie es war. Bis dahin, tschüss, schönen Abend.
Viel Spaß
ciao.
Im Rennen euch. Ciao, ciao.